persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Das ist es persönlich heute aus dem, man dürfte sagen, hintersten Ecke vom Kanton Luzern. Wir sind zu Gast im ehemaligen Kloster St. Urbe. Meine Gäste sind Therese Simonet. Sie ist Handleserin und Lebensberaterin, wohnt in Pfaffnau, ist geheiratet, hat eine erwachsene Tochter und ist 56. Der Heinz Erschlimann, er kommt aus Zofingen, auch er geheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Als Künstler macht er Plastiken und als Bauunternehmer Strassenbeleg. Er ist 63. Therese Simone und Heinz Erschlimann, ich nehme es immer relativ genau mit dem Ladies First. Heute mache ich das nicht, mir brennt nämlich etwas unter den Nägeln. Ich bin von Zürich, sind wir auf der Autobahn hierher gekommen, also Richtung Basel-Bern so, und überall hat es Baustellen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man ins Ausland geht, dann kann man kilometerweise fahren und es kommt keine Baustelle und bei uns wird immer gebaut. Sind die Strassenbeläge so schlecht, Herr Erschlimann?
Ich bin glücklich, dass ich Schweizer bin, dass ich hier Strassen bauen kann und für mich kann ich genug Baustellen haben. Jetzt, dass die Beläge...
Also ihr könnt nicht etwa zur Nacht wieder gehen?
Nein, das nicht. Aber ich glaube, wir machen gleich gute Beläge, wie sie im Ausland machen. Es sind vielleicht andere Anforderungen in der Schweiz. Politiker, die wollen lärmmindernde Beläge und die leisigeren Beläge in der kürzesten Lebensdauer. Aber auch die Schweizer, wir können Beläge machen, die 25, 30 Jahre funktionieren, ohne dass man sie auswechseln muss. Jedenfalls tut die Schweiz das exportieren. Haufen Brückenbeläge. International werden gemacht mit solchen Belägen, die eben 25 bis 30 oder 35 Jahre lang funktionieren.
Aber die sind weniger leislig und die leisligen, die haben weniger lang. Habe ich das richtig verstanden?
Ist genau so. Je leisiger, also Belag ist, wie kürzer ist die Nutzungsdauer.
Warum?
Die Beläge, die haben Poren und in diesen Poren geht mindestens Wasser drin rein und dann gibt es Frost und in die Frostzyklen gibt es Schädigungen an diesen Belägen. Und der Belag, der dicht ist, wo das Meteor und Salzwasser an der Oberfläche abgewiesen wird, wo das Wasser gar nicht Möglichkeiten drin geht, in den Belag, dann gibt es halt die Zerstörung nicht.
Gut, wir reden sicher noch ein bisschen mehr über Strassenbeläge, aber ich habe mir das so vorgestellt, man kommt zum Stau aus, man kommt weg von der Autobahn aufs Land, bereiten raus, Richtung Pfaffnau und dann kommt man sich erholen. Hier ist Simone.
Also, ich höre es manchmal in die Richtung, ja, wo die Leute sagen, eben, also das ist, wenn man hierher kommt, das ist einfach eine heile Welt. Man kommt irgendwie eben von der Stadt und eben Autobahn, das was halt manchmal schon recht mühsam ist, und dann kommt man dort auf das Pfaffnau. Und es ist halt einfach wirklich, es ist, ich selber denke das auch immer wieder, wenn ich heimfahre, eben, es ist so einladend, es ist einfach Ruhe, man kann irgendwie alles so ein bisschen ablegen.
Also man hat sanfte grüne Hügel, ja. Es hat Dörfli, ja. Es hat verstreut Bauernhöfe. Mhm. Wie würden Sie Werbung machen für Pfaffnau oder eben für St. Urbe, das gehört ja dazu?
Also eben hauptsächlich sehr ruhig. Also wir haben ja eben noch, wir haben keinen Fluglärm, wir haben keinen Strassenlärm. Wir haben vielleicht Bauern, die eben mit dem Traktor, das macht ein bisschen Lärm, aber das gehört natürlich zum Land eben. Aber sonst eben so, auch die Luft, denke ich, sehr gut. Wir haben ja oft Sonne, wo, wenn es manchmal ringsum sogar noch Nebel hat, ist Pfaffnau, es muss irgendein so ein Loch haben, wo einfach den Nebel auch schneller aufreißt.
Der liebe Gott schaut ein bisschen direkter darauf ab.
Vielleicht.
Kann das Kloster.
Kann sein, dass das gewisse Auswirkungen
hat. Wir sind ja in einem ehemaligen Kloster und eigentlich erstaunt es einem ja, wenn man eben über Land fährt, man hat so die kleinen Dörfli und plötzlich steht man vor diesem gewaltigen Bau. Das ist ein Kille, wo die gleichen Architekten hat wie das Kloster Einsiedel. Also auch wenn man dort reingeht, das überrührt einem fast die ganze Macht, das Barocke. Und noch etwas ist, wenn man auf das St. Urben fährt, Heinz Erschlimann, man kommt und man sieht eine Armee von, sie lachen, was sind es? Skulpturen, es sind Soldaten, die in Reihe und Glied dort stehen.
Das ist eine Skulptur, eine Einheit, die von einem polnischen Künstler ist. Das sind 21 Figuren. Jede Figur ist 380 Kilo schwer, sind gegossen. Und das ist ein Teil von einer Ausstellung, die man hat gemacht, wo das Jahr angefangen hat und so nächstes Jahr wird enden. Vor allem Festivitäten sind im nächsten April darüber. Das ist der Austausch Polen-Schweiz. Erinnert an die diplomatischen Beziehungen seit 90 Jahren, die man hat mit Polen. Es erinnert aber auch die Befreiung in Polen, die war vor 30 Jahren. Und aus diesem Anlass hat man relativ viele polnische Künstler hier nach St. Torben genommen. Es sind jetzt 6 Künstler, auch die Skulpturen, die auf den Seilen oben sind, zwischen den Bäumen gespannt sind polnische Künstler. Und wir sind stolz, dass wir die jemals grösste Ausstellung, die gemacht wurde, von polnischen Künstlern außerhalb von Polen, dürfen hier nach St. Torben bringen.
Sie haben das initiiert?
Das hat meine Frau und mit mir zusammen initiiert, ja.
Warum?
Wir sind vor 5 Jahren auf das St. Torben gestossen, mit dem Pavillon E und haben guten Kontakt gehabt mit dem Direktor Müller, der uns die Möglichkeit gegeben hat, können, da etwas aufzubauen für Kunst. Und wir haben dann hier 3 Gefäße realisiert. Das eine ist Ausstellung in dem Pavillon E, wo zurzeit 18 Künstler sind mit etwa 700 Exponaten.
Da kann man aber nicht einfach schauen, oder?
Nein, da kann man auf Anmeldung ist man dazugewohnt. Etwa 2-3 Mal pro Jahr haben wir Tag der offenen Tür, wo man die anschauen kann. Das zweite Gefäß ist dann die Skulpturen in diesem Klosterareal. Das ist so fantastisch, der Park, wo heute Morgen wieder mit dieser Sonneneinstrahlung, die Skulpturen in diesem wunderbar gepflegten Klosterpark, ist eine einmalige Sache. Da sind jetzt zurzeit 16 Künstler mit Grössenordnung 40 Skulpturen, wobei es Grossskulpturen hat darunter. Und dann das dritte Gefäß ist dann noch die Förderung von jungen Künstlern. Das haben wir nach St. Torben gebracht, um St. Torben einen positiven Touch zu geben. Mit das mit der Psychiatrie, möglichst weit weg von Luzern. Das Negative tut man weg von der Hauptstadt. Und wir finden, dass in diesen 5 Jahren ganz gewaltig der Name St. Torben aufgewertet worden ist. Nicht nur in der Schweiz, auch international in Haufen Fachpresse wird St. Torben positiv erwähnt über die Kultur und Kunst, die da gezeigt wird.
Aber jetzt reden wir gleich noch mal schnell über das andere, das wir wegbringen wollen. Ich weiss nicht, ich bin in Luzern aufgewachsen und wenn jemand St. Torben gesagt hat, dann hast du gewusst, du gehst in die Psyche, also kannst St. Torben einmal lösen, oder? Mhm. Ihr seid in der Nähe aufgewachsen, Therese Simone. Wie hat man St. Torben wahrgenommen, wenn man da war? Ist das auch wahnsinnig geprägt von dieser Psyche?
Also es ist sicher immer gesagt worden, eben, wenn jemand etwas blöd da hat oder so, ja, du kannst dann auch gerade das Billett St. Torben einfach lösen. Das ist, aber doch, also, muss so sagen, die Waffnau sind dann eigentlich auch, sind wir vor allem konfrontiert worden mit St. Urban für die Schüler her, die Waffnau in die Schule sind, in der Oberstufe.
Und die hat man dann auch angezündet?
Die hat man natürlich mehr angezündet, ja. Das ist schon so. Aber sonst so von der Klinik selber, zumindest so als Schulkind, habe ich das nicht so jetzt schlimm empfunden oder unter dem gelitten gar nicht. Also es ist einfach dazu gehört.
Sie hatten, glaube ich, sogar einen Onkel, der hier gearbeitet hat?
Jawohl, ja, der war Pfleger jahrelang. Der, das war Franz Blum. Ich weiß aber nicht genau, wie lange er war, aber auf jeden Fall lange Zeit. Und er hat vielleicht ein bisschen Müsterli erzählt. Und, ja, das, eben, das ist auch schon wieder ein bisschen sehr lange her. Er hat, glaube ich, noch ziemlich zu tun gehabt mit dem zumal noch relativ frisch, eben so ein bisschen Drogensüchtige. Aber ich habe mit ihm erst eigentlich so ein bisschen wieder Kontakt enger gehabt, wo wir dann eben auf Pfaffnau sich wohnen, wieder zurück, also wieder zurückgekommen bin. Und in dieser Zeit dann eben eigentlich mit ihm wenig zu tun kam. Von dem her weiss ich nicht sehr viel, was da so gegangen ist. Ja.
Haben Sie erst mal, wie ist das bin? Ihr habt ja die Galerie in den alten Räumen, also ich durfte das anschauen, das sind zum Teil so die Einzelzellen gewesen, und die sind kleiner als irgendein Badzimmer und nur ein Gucklöchli und hinten aus einem Fenster und dort mussten die Leute müssen sein. Oder haben Sie eine Ahnung, wie das Leben war in dieser Irrenanstalt seiner Zeit? Das ist ja vom 19. Jahrhundert an, oder?
Es sind gewisse Überführungen, die man informiert von den Leuten, die dort gearbeitet haben, das gegangen ist. Das waren die sogenannten Gummizellen, die neben der Auffangstation waren. Dort waren wirklich Leute drin, die Probleme gegeben haben. Aber das ganze Leben, das in diesem Pavillon eh drin war, das kenne ich zu wenig. Wir haben hier gewisse Sachen übernommen. Einrichtung, die drinnen war. Und von dort her können wir ein gewisses Bild machen, wie das zu und her gegangen ist in diesem Pavillon.
Und St. Urban selber, man sagt ja, das sei ein Kraftort. Merkt ihr da etwas davon?
Das ist das, was uns hier hergezogen hat. Ich darf sagen, ich bin sensitiv veranlagt und ich merke den Kraftort.
Was heisst das?
Sensitiv. Man ist sehr feinfühlig, man merkt die Ausstrahlung und ich merke jetzt die Ausstrahlung von der Kirche, von diesem Kraftort bis hierher ausgestrahlt. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir haben drei Gefäße, wir bilden junge Künstler daraus. Und wir haben ganz begabte internationale Jungkünstler, die wir einladen in Workshops für mehrere Wochen hierher. Und die profitieren davon. Die sind wie festgefasst an den St. Urban und sagen, sie haben noch nie die Kreativitätsphase gehabt, wie sie hier leben.
Und also kann man das beschreiben, das Gefühl, wenn man sensitiv ist? Kribbelt es?
Ja, dann müsste ich mit denen unter die Kraftsorte Schleuder killen und dann könnt ihr ihnen das erklären, wie das geht.
Also strahlt nicht bis dahin raus. Wir sind im Gästerefektorium vom Kloster. Trotzdem, eben sensitiv. Sie sagen, sie spüren das und sie sind auf der einen Seite sind sie in Anführungszeichen der knallharte Bauunternehmer, auf der anderen Seite sind sie sensitiv. Wie bringen sie das miteinander in Verbindung? Schaffen sie denn mit dem zum Beispiel in der Baubranche?
Das hat etwas zu tun, auch mit der Sensitiv und Kreativität. Das geht miteinander. Und wahrscheinlich, wo der liebe Gott bei mir die Hand hineingehalten hat, wirklich von der Kreativität hineingegeben. Und das ist mir als Kind, ist mir das schon angeboren gewesen. Immer Lumpereien gemacht, immer wieder gute Streichen ausgehetzt, dazu mal. Und heute kann ich die Kreativität umsetzen in der Unternehmung. Der Unternehmer muss kreativ sein. Aber auch für Arbeiten mit Skulpturen braucht es eine grosse Kreativität, dass man ein Endziel herbringt, das dann Sinn macht.
Das klingt jetzt gar nicht so, als hätten sie zwei Seelen in einer Brust. Oder? Der Künstler auf der einen Seite, der Bauunternehmer auf der anderen. Ich frage jetzt ganz einfach, Sie, Therese Monet, Sie sind Handleserin. Könnten Sie im Herr Eschli mal in die Hand schauen? Sieht man da die beiden Veranlagungen?
Ja, sehr gerne, ja. Also, gut, eben, zuerst muss ich ganz, jetzt, nur das erste Mal geschwind, so ein bisschen die Hand mal spüren.
Also, er hat jetzt die Hände so auf dem Tisch und sie tut sie bei
Tasten.
Bei Tasten, genau.
Ist angenehm.
Und jetzt geht es um was?
Ja, eben, auf die Frage zu beantworten, die sie gestellt haben, eben, ob er sensitiv ist, eben, und das ist einmal ganz klar, das ist er, sehr
empfindlich. Aber was sehen Sie jetzt das? Hat er weiche Hände?
Nein, gar nicht, eigentlich nicht. Aber er hat hier eine Stelle
auf der Seite,
bei der Handkante, die ganz, ganz, ganz weich ist, flodiweich. Hier nach aussen aber ist es eher ein bisschen satt, so ein bisschen fester, also gibt es so ein bisschen Widerstand. Und das heisst schon mal etwas, also gegen aussen tut er sicher eher Stärke zeigen, also ist er eine starke Persönlichkeit.
Also ist eine eindrückliche Person, darf man sagen,
ja,
oder? Ein stattlicher Mann. Ja,
das einmal sicher, aber einfach, da tut er eher so den Realist, der realistische Person zeigen, aber im Innersten hat er eben ganz einen sehr weichen Kern, empfindsam, also eher so ein bisschen aussen, raue Schale, weicher Kern.
Stimmt's?
Das ist ja fantastisch, was ich so kurze Zeit feststelle.
Gut, das hört man natürlich gern, oder?
Das interessiert mich schon. Wenn Sie jetzt so eine Aussage machen über meine Hände, wenn ich jetzt das würde, Handleser im Osten machen, zum Beispiel in der Ukraine, würde ich das gleich herausfinden wie Sie? Oder ist das ein Unterschied zwischen Ost und West?
Da, ich weiss natürlich nicht, wie die das lernen. Also Handlesen ist eben etwas, das man lernen kann. Und das Ziel müsste eigentlich überall das Gleiche sein, das können wirklich so raus, das so können mitteilen, dass es so ist.
Ja, und wenn, Entschuldigung, wenn ich jetzt, wenn ich das auch lernen möchte, ja, wäre ja fantastisch, wenn ich go Business mache, wenn ich zuerst das vis-à-vis kann, nach der Hand beurteilen, ist das ein härter Gesprächspartner, ist ein weicher Gesprächspartner, wie muss ich den nehmen? Das könnte föderativ sein. Wie viel Zeit braucht ihr, bis ich das könnte lernen bin?
Also, auf jeden Fall könnten sie es lernen, das ist klar. Handlesen ist etwas, Handanalyse machen ist etwas, was man lernen kann. Es braucht sicher Zeit, also vor allem die Erfahrung dann, weil es ist jede Hand natürlich wieder anders, es ist jede Finger und alles ist wieder anders. Aber gerade jetzt in Berufsrichtung könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass sie, wenn sie jetzt so, wenn sie das beherrschten und könnten in die Hand hineinschauen, gäbe es ihnen ganz sicher schon Aufschlüsse. Aber zum Beispiel, wenn sie jetzt jemanden einsetzen wollen, in Chefsposition, und er hat gerade noch das entsprechende Zeichen in der Hand, dann können Sie das wahrscheinlich mit gutem Gewissen machen.
Sie müssen das lernen. Kommen wir zu Ihnen. Ja. Und anmelden bei Ihnen. Das interessiert mich sehr.
Herr Aeschlimann, aber jetzt mal ehrlich, jetzt gehen Sie, sagen wir, in der Ukraine machen Sie, haben Sie Geschäft, oder? Jetzt gehen Sie dorthin, nehmen Sie so einen knallharten Russ, schauen Sie mit der Hand und sagen, jetzt darf ich hier zuerst mal, nimmt das Sie ernst als Geschäftsmann?
Er wird mir die Hand sicher nicht geben. Als Russ gibt er die Hand nicht. Aber wir können ja das sonst irgendwie von der Seite her anschauen, wenn ich es sehe, wie sie das auf der Seite schauen, ob das weich ist oder hart ist. Das kann ich wahrscheinlich realisieren. Oder wenn ich den Handydruck geben, kann ich gewisse Sachen rausmerken dabei. Aber das wäre hilfsvoll für mich.
Also gerade dazu, was ich jetzt gerade im Moment eben mache, als erstes jetzt mal hinter mir habe, das ist so ein Schnupperkurs für Einsteiger, einen Tag lang, wo man genau eben so auf die wichtigsten Merkmale wo man das lernt, eben auf den Daumen, wie die Hand, wie sie hergelegt wird, wie sie den Handydruck natürlich gehört auch dazu.
Was bedeutet der feste oder kein fester Handydruck? Kann man etwas sagen?
Ja, ich glaube, das ist, da kann man schon sehr viel sagen, eben, wenn jemand wirklich die Hand, also nicht gerade zerbricht, aber einen guten Widerstand da ist, dann ist das sicher jemand, der einen guten, festen Charakter hat, der weiss, was er will im Leben. Hingegen, wenn sie so lappig ist, also das ist sehr eine kleine, labile Person, die man natürlich auch ganz gut beeinflussen kann. Und gerade eben, wenn man jemanden so natürlich kennenlernt, eben zum vielleicht einstellen oder so, aber ist das natürlich sicher wichtig.
Aber das ist nur verrückt, oder? Wenn ich jetzt nicht so einen harten Handydruck habe, dann bin ich plötzlich eine labile Person. Also ist das nicht ein bisschen gefährlich?
Nein, das ist gerade so ein bisschen sehr extrem, ein harter Händedruck. Und das Normale ist ja ein guter Händedruck. Und das, wenn jetzt jemand einfach nur eine ganz so eine labile oder immer so einen Wäschlumpen-Handdruck hat, dann klar ist die Gefahr, dass man da ein bisschen schubladisieren kann. Aber man merkt ja dann gleich noch, kommt da noch etwas hinten dran.
Also man muss vielleicht zu Ihrer Entlastung sagen, wenn Sie den Hand lesen, dann nehmen Sie eine Lupe, da ist noch viel, viel mehr dabei, als jetzt noch irgendein Händedruck oder so. Trotzdem, wie kommen die Leute auf Sie zu, wenn Sie sagen, ich bin Handleserin?
Das ist ganz unterschiedlich. Die sind natürlich sehr, sehr neugierig und lassen sich auch auf etwas ein, wollen da wirklich mehr wissen. Aber die Eltern sagen natürlich ganz generell, ich will nichts von dem wissen oder ich habe Angst davon, dass sie auch immer wieder aussagen. Und ich denke, es hat ganz viel damit zu tun, weil in den Leuten in den Köpfen immer noch ist so ein bisschen das Zigeunerhandlesen, Zukunftsdeutungen, Weissagungen.
Aber das können sie, oder? Also wenn die Lebenslinien aufhört.
Das ist eben nicht so. Das ist eben auch etwas, was so in den Köpfen ist und sie manchmal die Hände anschauen und sagen, Jesus Gott, ich habe ja ganz kurze Herzlinie, ich werde sicher nicht alt. Und das ist eben wirklich, das sind dann...
Wie ist es wirklich?
Eben so ist es nicht. Man muss dann ganz genau schauen, eben wo hört die Lebenslinie auf. Und mit der Lupe sieht man natürlich meistens ganz feine Linien, die weggehen in eine andere Richtung, in eine Schicksalslinie oder einfach in einen anderen... nehmen einen anderen Verlauf und das ist dann ganz wichtig. Eben zu dem Zeitpunkt, wo vielleicht die Lebenslinie aufhört, geht irgendetwas zu Ende, aber an einem anderen Ort geht dafür wieder etwas auf. Und das ist immer wichtig, dass man eben nicht einfach nur, also das ist vor allem mein Ziel, ich versuche vor allem immer nach einem Positiven, also wenn es so ein bisschen vielleicht negative Punkte hat.
Also das sehen Sie, aber Sie können man, Sie sehen, ui, da kommt
aber etwas. Aber ich würde nie jemandem sagen, da müssen Sie aufpassen, da sterben Sie dann oder da kommt dann das und jenes. Das gibt es aber, das machen. Das gibt's,
also da laden Sie sich ja wahnsinnig Verantwortung auf. Man kann ja auch sagen, oder, was ist zuerst das Huhn oder das Ei, jetzt sagen Sie mir, da kommt etwas ganz Schlimmes und da kommt es dann aber sicher schlimm. Die Verantwortung, die Sie sich da aufladen, also wie gehen Sie mit dem um?
Eben das bin ich mir eben sehr bewusst, dass ich eben das, was ich eigentlich rauslasse, das soll nicht dazu führen, dass die Person, wenn sie weggeht, dass sie total noch in ein Loch runtergefallen, wenn schon so vielleicht etwas Negatives gerade im Moment ansteht, sondern eben mein Fokus ist immer genau darauf zu richten, wo geht wieder etwas positiv weiter. Und das geht fast immer.
Und in der Vergangenheit können Sie aber auch schauen, wo es zum Beispiel Brüche oder so
ja, gegeben ja.
Jetzt schauen Sie noch einmal im Herr Eschli Maitan.
Oh, da muss ich jetzt auch die Lupe
nehmen. Unten oder oben?
Da muss ich...
Er hat mir nämlich gesagt, als Bub, eben, das mit den Streichen, das hat er schon angedeutet.
Das geht, glaube ich, nicht.
Aber da. Das ist also so weit gegangen, dass er seine Mutter mal verkaufen wollte. Sieht man das?
So jetzt gerade, wenn jetzt das Beispiel, zeigt es da schon, dass er als Kind ziemlich sich ein bisschen gegengesetzt hat, gegen die Erziehungsrichtung von der Eltern. Also immer ein bisschen Grenzen gesucht hat. Das schon. Also auch nicht unbedingt so einfach gesehen, aber er hat ziemlich viel dafür da, dass es nachher aber wieder gut geworden ist.
Wann ist nachher?
Schon während der Kinderzeit.
Stimmt's?
Ja, das ist schon etwas so. Ja, da haben Sie zufällig genau den Punkt getroffen. Ich bin ein unwahrscheinlicher Schlingel in der Schulzeit. Ich habe alles gemacht, mit der Kreativität natürlich.
Warum hätte die Mutter wollen verkaufen?
Es sind immer Lumpereien, die ich gemacht habe. Mein Vater hat manchmal von der Schulpflege müssen, ab den Streichen, die gelaufen sind. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, in der Schule, ich mache nur das Minimum, was es braucht. Und mit 16, als ich meine Lehre gemacht habe, in einem Ingenieurbüro in Olten als Eisenbett- und Tiefbauzeichner, haben wir eine Veranstaltung gehabt, wo die Autobahn vorgestellt worden ist, die neu gebaut werden soll, von Egerkingen nach Basel. Und das hat mich so beeindruckt, die Ingenieure und die Politiker auf der Bühne oben gewesen sind, die Aussagen, die gemacht haben, die Intelligenz, die hatten, und sie haben das Volk überzeugen von dem, was sie tun wollen. Und dann habe ich beschlossen, ich will auch mal so werden. Ich will auch mal eine Rolle spielen können, um zu bestimmen, was geht. Und von dann an habe ich mich geändert. Das war von einem Tag auf den anderen. Dann habe ich meine Flausen abgelegt und dann habe ich mich orientiert und habe eigentlich alles, was ich in der Schule verpasst habe, müssen nachholen. Ich habe Sprachen nachgebüffelt, ich habe Mathe nachgebüffelt, dass ich das wieder machen konnte. Und das war eine harte Zeit. Und dann ist nachher noch die Rekrutenschule gekommen, die hat mir noch einmal gut getan. Ich würde noch eine Rekrutenschule machen bei der Genietruppe, für das profitieren, was ich dort profitiert habe.
Was haben Sie dir gelernt?
Zu unterordnen, Kameradschaft zu pflegen, mit den Kameraden schauen und miteinander gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Das ist sensationell, was ich dort bekommen habe. In diesen 17 Wochen, am Schluss, als ich rausgekommen bin, kann ich es sagen, jetzt habe ich das Leben erlebt, wie es geht. Und dann habe ich auch die militärische Weiterausbildung gemacht, wo mir sehr viel Geld für das Unternehmen.
Ich möchte noch einmal zurück auf die Streich. Also irgendeine so eine Lumperei, das müssten Sie jetzt noch ganz konkret erzählen, Herr Eschlimann.
Ja, das sind natürlich schlimme Sachen darunter gewesen. Haben wir drei Bäume gefällt in die Wigeren hinein. Wir wollten einen Fischteich machen in den Wigeren für uns, Kollegen und ich. Dann haben wir drei grosse Bäume mit einer Waldsage von Hand gefällt. Die Nacht, was niemand sieht, und am Morgen ist dort wieder tatsächlich etwa einen Meter angestaut. Sie haben nur die Bäume wieder raus müssen, und das hat wieder das Theater gegeben, von der Schulpflege müssen. Und in einem Weiher habe ich mal mit einem Kollegen demonstrieren, dass das Benzin tatsächlich schwimmt auf dem Wasser. Dann haben wir nicht 1 Liter, sondern 15 Liter Benzin auf einem Weiher getan und das anzündet, und das hat einen Klapp gegeben. Und das war etwa 5 Minuten gegangen, ist die Feuerwehr da gewesen, begleitet von der Polizei. Und das hat immer halt Auseinandersetzungen gegeben, und der Vater musste einen Antrag wieder bei der Schulpflege. Und da bin ich nicht so gross rausgekommen. Auch ich habe so oft meinen Mittwochnachmittag im Schulzimmer verbracht, wo ich mir Aufsätze schreiben musste. Und am Samstag musste ich daheim in der Unternehmung arbeiten, ein Auto waschen, um ein bisschen Geld zu verdienen, für den Schaden, den ich angerichtet habe, wieder zu zahlen.
Es hat nicht geschadet, oder?
Nein, es war sehr gut. Harte Schule, gute Schule gewesen.
Ist jetzt schon ein paar Schaden? Kann der Herr Eschlimann nicht bei Ihnen die Hand lesen?
Ja!
Was sind Sie für ein Kind gewesen, Frau Simone?
Ja, also selber denke ich natürlich, ich bin ein braves Kind gewesen.
Also Sie müssen jetzt sehen, schmunzeln und blinzeln.
Ich mache mich auch noch, also nein, so ein braves bin ich auch nicht immer gewesen, aber im Großen und Ganzen schon. Aber ich habe etwa einmal Ich hatte ja da so ein bisschen das Teufel immer drin. Ich kann mich nur noch eine Szene erinnern. Und wenn ich mir das heute vorstelle, dass ich das gemacht habe, dann wird es mir ganz komisch zumut.
Also erzähl.
Eine Katze, die ich nicht mögen und ich habe sehr gerne Tiere, schon als Kind immer sehr, sehr gerne Tiere gehabt, Katzen vor allem auch. Aber eine, die hat es mir nicht können. Und ich sehe mich noch das Bild, wenn ich die am Schwanz packe und so im Kreis so schwinge. Oh. Also, und die hat gekreit wie am Spiess. Ja, also so eben bin ich wahrscheinlich auch nicht.
Jetzt müssen Sie sagen, dass Sie sich gestreichelt haben nachher, sonst kommt der Tierschutz dran.
Vermutlich schon, weil ich sie ja gerne hatte. Im Grund genommen. Aber eben, einfach eine, die hat es mir nicht können. Was, warum, wieso, weiss ich nicht mehr.
Dir ein Eis, Sie hören es persönlich mit der Handleserin und Lebensberaterin Therese Simon und mit dem Künstler und Bauunternehmer Heinz Eschlimann. Handleser Therese Simon, Sie haben ja selber auch zwei wunderbare Hände. Können Sie eigentlich bei sich selber auch handlesen? Geht das?
Ja, sicher. Das schaue ich natürlich immer wieder. Aber es ist immer eigentlich am interessantesten, wenn man eben andere Hände anschauen. Klar kann man immer wieder bei sich selber schauen, hat sich jetzt da wieder etwas verändert, eben im Zusammenhang, wenn man sich selber auch verändert. Und dann kann man es natürlich gerade nachvollziehen.
Was sehen Sie bei sich konkret?
Was ich so bei mir...
Was ist Ihre Lebensaufgabe zum Beispiel?
Das ist eine gute Frage. Eben aufgrund von den Papillarmuster, die eben aufzeigen, was ist das Lebensthema oder was ist Berufung.
Also das Papillarmuster, das sind da die kleinen...
Fingerkuppen, die Spuren auf diesen Fingerkuppen vorne. Und dort habe ich so das Lebensthema, es gibt 4 Lebensschulen und ich bin in dieser Schule der Weisheit. Was heisst, ich werde immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo ich mich entscheiden muss. Wo ich muss wieder... Das ist jedes Mal so eine Entscheidung, wie von einem 4-Meter-Sprungbrett ins Wasser, wenn man nicht schwimmen kann.
Aber hat das nicht jeder Mensch?
Nein, also das können sie auch schon auch haben. Bei mir ist es einfach ausgeprägt, das Thema. Und es ist dann verbunden mit ganz vielen mentalen Vorstellungen. Wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Und man kann es nur lösen, indem ich vor dem, wo ich am meisten Angst habe, immer wieder reingehe. Aber das ist jetzt so schnell dahingesagt. Aber wenn man in dieser Lebensschule drin ist, ist das jedes Mal sehr, sehr happig. Wenn man ein anderes Thema hat, bei der Herr Eschlimann.
Also vielleicht muss man noch sagen, ihr könnt den Mann nicht.
Nein.
Und Sie haben ihm 5 Minuten lang in die Hände schauen, bevor wir die Sendung angefangen haben. Und er hat auch eine Lebensaufgabe.
Ja, genau. Aber er hat ganz eine andere Lebensschule. Er hat eine Schule des Dienens. Also der heisst
des
Dienens. Ja. Er ist auf dieser Erde immer wieder da für andere, müssen schauen, dass es läuft, dass es geht, dass wenn sie Vereine sind, dann haben sie wahrscheinlich immer mehr im Rucksack hin, als die anderen. Also sie sind immer an vorderster Front und die grösste Herausforderung ist bei ihnen, lernen Nein zu sagen. Und das fällt ihnen aber schwer.
Das ist zutreffend. Ich bin nicht in Vereinen drin, aber es ist schon in der Unternehmung natürlich, dass man versucht, aktiv Probleme anzugehen, nicht warten, bis Probleme da sind, sondern dort stehen, wenn Probleme kommen, dass man sich unterstützen kann und lösungsorientiert diesen Leuten ein paar Ideen geben. Und das kommt auch wieder Kreativität dazu, Kreativität, die es braucht, dass man andere Ideen hat, um etwas zu umsetzen. Und das ist vor allem auch bei den Jungen so, wie es das bei den Lehrlingen sind. Wir tun zum Beispiel sehr viele Lehrlinge ausbilden. Es ist so, dass diese Zukunft liegt in der Jugend. Und wir müssen die Jugend fördern mit allen Mitteln und Möglichkeiten, wie wir denen die Ausbildung geben. Wir müssen all den Know-how übertragen, dass sie das können übernehmen und weiterkommen. Und wenn die Jugendlichen eine gute Ausbildung bekommen, gesicherte Zukunft haben, ist auch unsere Zukunft gesichert.
Denken die wenigen Unternehmer in diesem Land so wie Sie?
Doch, das sind viele Unternehmen gleich. Es sind ja wahnsinnig viele Stellen, die geschaffen worden sind in den letzten Jahren für Lehrlinge, zusätzliche Lehrlingsplätze. Und das in der Region Zofingen ist oder in Zürich, in Luzern, ist überall das Gleiche. Und das ist gut so. Und das Gleiche aber auch bei der Kunst. Ich habe ja sehr viel gelernt vom Franz Sternemann, das ist mein mein Meister, der mich gelehrt hat, Skulpturen machen, das ist der Kranenstern, wie man gesagt hat, der hat mir das mitgegeben auf dem Weg, alles, was ich dir jetzt beibringe, und du lernst, das sind ganz spezielle Sachen, die ich entwickelt habe. Das macht aber nur Sinn, wenn du das auch wieder weitergibst. Und das ist für mich verpflichtend, dass ich das, was ich mir lehre, ich habe Haufen von ihm entgegennehmen, dass ich das weitergebe. Und das versuchen wir jetzt weiterzumachen mit der Förderung von diesen Jungkünstlern, die wir hier durch Schmitte durchlassen in Sandorben.
Sie haben auf der einen Seite Künstler, die Sie fördern, und Sie machen ja selber auch Plastiken. Auf der anderen Seite sind Sie Geschäftsmann, Bauunternehmer, und man stellt sich eben den Mann vor, der Strassenbeläge macht. Geht das überhaupt zusammen? Also kann man sie als beides gleichzeitig wahrnehmen?
Das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Das ist eine Dualität, wenn ich im Unternehmen...
Für sich selber, aber ja. Von außen, wie schaut man sie an?
Das wird in der Schweiz nicht akzeptiert. Darum verkaufe ich auch meine Skulpturen in der Schweiz. Meine Skulpturen gehen nach Amerika, nach Asien, nach Deutschland. Überall werden die Skulpturen platziert, aber in der Schweiz ist es schwierig. In der Schweiz kann nicht ein Unternehmen sein und Künstler. Obwohl sehr viele Unternehmer viel Kreativität haben, die ein Instrument spielen, ein hervorragendes Instrument spielen, die in der Lage sind, zu malen. Ich denke an Klaus Hipp.
Das ist er, der Bibi Breli macht?
Jawohl. Mhm. Hervorragender Maler. Wir wissen das nicht. Er geht in die Öffentlichkeit dazu. Sie können auch Politiker anschauen, grosse Politiker, die nebenzu hervorragende Kunstschaffende sind. Und das ist in der Schweiz noch schwierig. In Amerika, wenn so eine Ausstellung ist, da geht ein Foto her. Wenn sie das Gefühl haben, die Foto ist gut, das Werk, das drauf ist, dann muss man das Modell liefern. Und dann wird man selektioniert nach dem Werk und nicht nach dem Namen. Das spielt keine Rolle, was dahinter für einen Namen steht. Und in der Schweiz ist das gerade ganz anders. In der Schweiz geht die Selektion ausschließlich über einen Namen. Und das ist auch sehr schwierig für viele junge Künstler, dass sie da daran partizipieren können, wo sie überhaupt eine Chance haben, dass sie reinkommen können.
Also man darf sagen, ihre Plastiken stehen zum Beispiel an der Biennale in Vancouver. Und wo noch?
Ja, ich hatte Ausstellungen in Vancouver, Biennale, Ausstellungen in Miami, Sarasota, Naples, Chicago. Chicago war die grösste, in Florenz.
Und dort ist der Heinz Eschlemann ist bekannter als der Tengeli.
Nein, das sicher nicht. Aber es sind einfach Skulpturen selektioniert worden für eine Biennale. Da sind natürlich wahrscheinlich etwa 1000 Stück, die sich interessieren drum. Und vielleicht etwa 20, 25 kommen den Zuschlag über.
Also da hat es eine Jury, die auswählt?
Internationale Jury. Und zum Beispiel in Vancouver war Yoko Ono und war ein John Henry. Und das ist für mich eine grosse Ehre, dass ich meine Skulpturen dürfen neben denen ein Werk aufstellen. Mhm.
Thierry Simone, Sie sind ja, also nur, ich sage nicht nur Handleserin und Lebensberaterin, Sie haben auch vor dieser Karriere ein Leben gehabt. Wie sind Sie dazu gekommen, Handleserin zu werden?
Ja, das ist eine kleine längere Geschichte. Ich versuche es möglichst kurz zu machen. Im 89 bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden. Es war so eine Ausschreibung für einen Kurs in Aarau an der Oberstufenschulhaus. Und dort bin ich einfach mal gegangen. Das war dann sehr interessant. Es hat mich dann schon sehr fasziniert. Ich war eine Zeit lang dran, habe es aber dann wieder auf die Seite gelegt für 10 Jahre. Ist denn das überhaupt kein Thema gewesen, weil es war der Beruf, Familie, Wechsel, Pfaffnau ist dann eben da in dieser Zeit noch stattgefunden. Und dann ist dann im 99, habe ich dann einen kleinen gravierenden Unfall gemacht auf dem Betrieb in Pfaffnau.
Was haben Sie gemacht?
Ich habe mein Tibia-Trümmer gebrochen, also das heisst, Kniegelenk ist vertrümmert. Im Stallbereich habe ich eben einen kleinen Seich gemacht. Ich habe mit so einer Eisenstange in laufenden Mischkrebs hineingelangt und das hat es verklemmt und mir dann aufs Knie getätscht und das ist dann kaputt gewesen. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass ich dann nicht mehr können voll einsteigen im Beruf. Also ich bin zwar wieder eingestiegen bei der Post, aber da heisst es, Postarbeit, dort muss man den ganzen Tag stehen. Das ist dann nicht mehr so also nicht mehr gut gegangen. Und hat dann einfach irgendwie dazu geführt, dass ich mich neu orientieren musste. So ist es einfach nicht mehr weitergegangen. Und dann bin ich zu dieser Gesundheits-Lebensberatungsausbildung gekommen. wo mir auch wieder ganz tiefen Sinn gegeben hat. Und während dieser Ausbildung war dann einmal das Thema, was habt ihr im Leben wahnsinnig gern gemacht? Wo ist die Leidenschaft drin, die ihr wieder müssen, vielleicht aus irgendwelchen Gründen auf die Seite legen? Und dann ist das Handlesen wieder für euch ganz präsent da gewesen. Und wie es dann so ist, eben, es gibt keine Zufälle. Es fehlt einem zu, gehe ich heim und schaue mal, wo ich das vielleicht könnte wieder aufnehmen, wieder weiterlehren. Und es ist ein ganz kleines Inserat im Wochenpass. Das kennen wahrscheinlich alle, die hier sitzen. Gesehen, wo das jemand angeboten hat, zum Lernen. Und dann habe ich gedacht, ja, also dann kann ich einfach das. Ich habe ihn angerufen und gefragt, wie das ist. Ich würde gerne, ob wir da mal reinhören können, weil ich würde das nicht einfach so irgendwann mal lernen, weil da weiss ich mit, also habe ich dann auch so in Erfahrung gebracht, jetzt natürlich vieles, was angeboten wird, was nicht so seriös ist. Und dann bin ich mal da schauen, als Modell, und das hat für mich so gestummen, nach 10 Minuten eine Analyse von der lebenden Hand, nicht von einem Abdruck. Es war so treffend gewesen. Ich habe die Tochter auch noch gerade mitgenommen und die jetzt auch, die ist ganz überwältigend gewesen. Und dann habe ich gesagt, so, und das will ich jetzt wieder führen und habe das wieder eingesetzt, habe dann die Ausbildung dann gemacht, ein paar Wochenende und immer wieder eben einfach dran gewesen. Das war dann so der Einstieg gewesen.
Was ich mich nicht dafür schon interessieren, im Beruf habe ich, ja, nicht, klingt mir nicht immer aus. Man hat, je mehr das man macht, je mehr Fehler gibt es und man muss die Fehler können einstecken. Wie ist das bei Ihnen, die Fehlerquote? Wenn Sie jetzt handeln, sind Sie auch schon einmal Person gehabt, die Sie absolut falsch beurteilt haben, was Konflikte gegeben hat?
Also absolut falsch, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einfach schon, wo bei mir ganz klare Fragezeichen aufgeworfen haben, wo es vis-à-vis gesagt hat, aber ja, also da sehe ich jetzt nicht ganz so und zuerst einmal so ein bisschen Zweifel reingegangen ist. Und das ist für mich auch gut, wenn ich dann auf dieser Seite eben, wenn die das die auch sagen, es ist nicht ganz klar oder nicht gut. Und dann suche ich natürlich, aber da wollte ich wissen, wieso und warum, dass das so ist. Wieso, dass ich jetzt eine Aussage gemacht habe, die nicht stimmig überkommen ist. Dann gehe ich auf den Grund. Dann schaue ich natürlich noch mehr an, wo könnte jetzt das sein. Oder dann kann es aber auf dieser Seite sein, dass die Person auch in sich geht und ein bisschen überlegt und aufs Mal kommt und sagt, Mama, das stimmt schon, das ist eigentlich schon so. Oder gerade so ein Beispiel habe ich jemandem schon mal gesagt, sie sind eigentlich sehr eine zurückhaltende Person, sie reden nicht so viel. Und ich habe sie aber wahrgenommen als eine schnelle Person, die also wirklich fast nicht zu bremsen war. Und bin dann eigentlich sehr erstaunt gewesen, dass ich so etwas überhaupt aufgrund von den Handbieren so sagen konnte. Und dann hat sie schon gesagt, das ist natürlich schon so, wenn ich dann auch bin, an einem Ort bin, wo ich mich nicht wohlfühle, dann rede ich kein Ton.
Aber wenn Sie einen gewissen Level erreicht, dann tun Sie dann Weiterausbildungen machen? Kann man sich da immer noch steigern?
Man kann sich immer steigern. Man hat nie ausgelernt, das Handlesern. Und zwar, also ich gehe auch da immer wieder, eben, wenn Supervision angeboten wird, jetzt beim Alan Smith, wo ich die Ausbildung gemacht habe, der hat selber immer sehr, sehr Freude, wenn man wieder zurückkommt, also immer wieder, wenn man sich wieder trifft und dann eben wieder mit Fragen kommt oder Abdrücke bringt. Man ist immer wieder dran. Man hat nie ganz ausgelernt.
Ist ja sicher auch Psychologie, dass man eben dann gut nachfragt oder weitersucht. Das ist sicher auch ein Teil davon. Aber ist es Ihnen dann auch schon passiert, dass irgendwo jemand Ihnen gesagt hat, was machen Sie da eigentlich? Das ist Humbug und das ist gefährlich und überhaupt.
Ja, das ist es natürlich. Und ganz besonders dann eben, vor 3 Jahren bin ich dann mit dem Ganzen eben ein bisschen rausgetreten, Einkaufscenter, also wirklich an die Front, wo als Person, also Leute, die man hat, die eben nicht dem so positiv sind. Und da ist mir also schon passiert, dass eben so 2-3 Leute schon gekommen sind und gesagt haben, das ist Teufelszeug, was ich da mache. Das kann man nicht mit dem Glauben vereinbaren und dass er mich da runtergekanzelt hat. Zuerst mal bin ich sehr verschrocken, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, das ist ja so etwas Gutes. Ich helfe ja den Leuten mit dem eigentlich immer weiter auf
ihrem Weg. Also wenn Sie jetzt nicht im persönlichen Täter sitzen, wären Sie in der Kirche, oder?
Ja. Ja. Also auf jeden Fall. Und dann das hat mir dann aber nicht in Ruhe gelassen, weil ich bin dem noch ein bisschen nachgegangen und habe dann sogar eben Bibelstellen gefunden, wo so in die Richtung eben, wo ich dann einfach ein bisschen entgegenhalten konnte, wenn wieder jemand mal so auf mich zukommt. Und habe so zwei, drei Stellen gefunden.
Ist es eine Glaubensfrage, dass man eben so also sie sagt Schicksal, das hat man, oder? Zufall gibt es nicht. Sehen Sie das ähnlich, Herr Aeschlimann?
Vom Handlesen kenne ich überhaupt nicht aus. Es ist, wo ich konfrontiert werde damit. Aber es sind andere Gegebenheiten, die sicher eine Rolle spielen. Ich lebe jetzt relativ stark mit den Biorhythmen.
Was heisst das?
Das sind die Beurteilungen, die Zyklen, die man hat, die jeder Mensch hat, über physisch, psychisch und körperlich. Das sieht man nachher an. Die Zyklen, die gehen 26 Tage, 28 Tage und dann die kritischen Momente vom Positiven ins Negative, die sind...
Und das weiss man für jeden Tag?
Ja, das
wird ausgedruckt. Dann laufen Sie was mit einem Kärtchen um, wo das draufsteht?
Nein, ich schaue die Kärtchen nur an, wenn ich etwas, weiss nicht, das muss beeinflussen. Wenn ich muss Leute coachen, wenn das irgendwie einen Workshop gibt, einen grösseren, oder einen Vortrag muss haben, der schwierig ist, dann schaue ich, wenn ich das terminlich selber kann steuern kann, dass ich nicht in einem kritischen Bereich drin bin.
Wie geht es Ihnen heute?
Ja, heute habe ich einen seelischen Tiefflüger drin. Wenn man das weiss, kann man das auch überbrücken. Das ist gut, dann steht man auf und unter der Dusche führt und sagt, jawohl, I'm the Tiger. Ich bin zwar nicht gut zu Weg, aber heute tue ich mich hier durchsetzen. Und ich habe mich jetzt der Aufgabe auch müssen stellen heute und habe ich gerne gemacht, obwohl das jetzt seelisch nicht so gut ist.
Und das verhebt, Sie machen das seit...
Seit 36 Jahren. Ich merke das im Büro, wenn ich Briefe diktieren muss, über das Diktaphon und im Auto. Wenn es nicht läuft, dann geht man wieder den Biorhythmen anschauen, dann sieht man, ich liege da nicht ganz gut drauf. Oder Kreativität. Ich sehe das, wenn es nicht gut läuft bei den Skulpturen, wenn es harzig ist, dann muss ich abbrechen, weil die Biorhythmen nicht stimmen. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo alles zusammenspielt und dann muss ich dran. Dann drückt es unter den Fingernägeln und dann muss ich ins Atelier.
Ist es nicht noch gefährlich, dass man dann quasi zum Sklave vom Biorhythmus wird?
Ich habe ein Experiment gemacht von 6 Jahren. Es ist genau ein Buch geführt darüber. Mir beurteilt, ob das identisch ist. Und bei mir treffen sie Biorhythmen sehr gut. Ich kann nicht reden für andere Leute, aber bei mir ist es sehr krass, vor allem der seelische. Körperlich kann ich gut überspielen, geistig geht auch.
Und Sie schauen nicht nur die Biorhythmen an, Sie lassen gewisse Sachen auch auspendeln, haben Sie mir gesagt.
Jawohl. Im Haus, wo das Bett steht, das ist auspendelt. Ich könnte nicht auf einer Wasserrohr schlafen. Ich habe das auch lange nicht geglaubt, dass das funktioniert. Und das war ein gutes Beispiel, als ein Pendler das Haus auspendelt hat, nicht einmal vor Ort, sondern eine Distanz von 20 Kilometern weg, und gesagt, das Haus hat da und da.
Also der hat was, einen Plan gehabt vom Haus und das Pendel darüber schwingen? Ein
Plan, ja.
Aufgrund und von das Plan funktioniert?
Der Pendel, dann haben wir das Auge nicht abgenommen gehabt, dann ist es weitergelaufen, dass er sagt, gut, dort würde ich nie ein Hund drauf schlafen. Sie genau dort schläft der Hund, aber es war nicht so gewesen. Der Punkt, den er fixiert hat auf dem Plan, dort habe ich dem Hund nachher die Matratze hergezogen und plötzlich ist der Hund auf diese Seite gelegt. Aber der Hund selber ist nie an dem Punkt gelegen, wo die Kreuzung war, wo die Quelle drauf war. Und hat mich dann belehrt, dass Katzen gerade anders sind. Katzen gehen auf die Kreuzungen, gelegen dort, wo eine Katze liegt, sollte man nie gelegen. Also die schönen Büsse, die kleinen hier mit den vier Beinen.
Die wo man nicht am Schwanz packt und rumschwingt.
Genau.
Mich dunkt's, wir reden so ganz selbstverständlich über genau so Sachen, wo Ihnen möglicherweise ganze Haufen Leute sagen, also der Kabis, hat das irgendwo auch etwas mit dem Ort zu tun? Wir haben schon vorher mal gesagt, das ist ein Kraftort, dass da im Luzerner Hinterland ist das einfach so.
Ja, ich habe das versucht anzutönen mit diesen jungen Künstlern. Jedes Jahr haben wir 4 junge Künstler, die wir dank guter Unterstützung von privaten Donatoren und Sponsoren können hier ausbilden. Die sind für 6 bis 8 Wochen hier. Und die sind in Santor bei dem Pavillon E, leben die, und arbeiten im Rockiswil im Atelier. Und die tun meistens Nacht, ich sage jetzt nicht so, sondern ganz bewusst Nacht, die gehen nie ausgegangen, die arbeiten, die tun Entwürfe machen. in diesem Pavillon und sagen, sie seien unwahrscheinlich motiviert, Skulpturen zu machen, zu entwerfen und bringen fantastische Resultate her. Und das sind Chinesen, die darunter sind, es hat Japaner, Amerikaner, also weltweit. Das ist ein, die nehmen aber an einem Wettbewerb teil, wo von jeder Kunstakademie einer teilnehmen kann. Und es gibt das 700 und dort werden 15 ausgelesen und von diesen 15 nehmen wir 4. Und die 4 sind dann eingeladen, hier nach St. Torben zu kommen. Alles ist zahlt für sie. Und dann können die ihre Kreativität ausleben. Sie arbeiten mit anderen Materialien. Ich muss sie nicht coachen im Kreativen, sondern lehre sie, mit anderen Medien zu arbeiten. Das ist Bitumen, Asphalt, Gussasphalt, die Kombination mit Glas. Und die Werke, die sie erarbeiten, machen effektiv international ganz gute Fiore. Das sind unwahrscheinlich der Feedback, den die haben. Wir machen auch abends Auktionen, für das wir können Geld einzutreiben. Und die können auch gewisse Teile über von dem Geld, die jungen Künstler, wo man die nächsten wieder finanzieren kann. Das ist eine ganz schöne Sache. Und mit dem Förderprojekt haben wir erreicht, dass doch einige, die da waren, die haben heute Professuren bekommen. In Amerika, in Japan, Südamerika. Und das macht eine Freude. Und das muss einen Zusammenhang haben mit St. Torben, mit dem Kraftort, der da ist.
Also das denke ich schon auch. Also es hat da wirklich, ich bin vielleicht nicht so gespürig, aber in den Kirchen innen, also in den Klosterkirchen innen, mag ich es also auch spüren, dass da einfach irgendwie etwas ist. Und was aber eben, sonst eben auch im Pfaff noch, und ich weiss nicht, wie weit das natürlich von St. Torben her wirkt. Ich habe einfach auch immer wieder das Gefühl, es ist einem einfach wohl. Also es ist, und das tun auch die Leute auch immer wieder, auch wiederholen, wenn sie eben kommen und sagen, es ist einfach, da ist irgendwie, da hat man einfach das Gefühl, da ist eine heile Welt. Oder auch die, die jetzt bei uns wohnen, in unserem Haus noch, die sagen auch, dass, wenn sie heimkommen, das ist für sie wie ein Heimkommen. Also ich denke schon, der Kraftort tut auch schon wirken. Was Sie vorhin noch gesagt haben, noch gerade, mit im Zusammenhang etwas noch mit Handlesen, dass Sie eben Leute coachen, dann denke ich, Sie leben da vollkommen Ihre Berufung, Herr Aeschlimann. Weil das habe ich hier auch gesehen, weil Sie haben den Lehrer, ein Lehrerzeichen in Ihrer Hand, wo eigentlich eben auch noch einiges Talentzeichen ist, dass Sie das natürlich sehr, sehr gut können, Wissen weitergeben. Also wenn Sie das nicht machen würden in Ihrem Leben, würde Ihnen da ganz im Innersten Ihnen etwas fehlen.
Das ist schon so. Ich habe ja viele von anderen lehren. Ob das im Militär war, ob das in der beruflichen Ausbildung war, in der Universität, wo ich war. Ich habe sehr viel gelernt. Und wenn ich das wüsste, sage, gebe ich das weiter. Das meinte ich eben, das muss man an der Jugend weitergeben. Und man muss auf seine Art gehen und ich mache das gern. Mir nützt es ja nichts, wenn ich etwas zurückbehalte für mich. Und wenn ich das vom Berufsleben aus machen kann, aber auch noch bei der Kunst, nicht bei der Kreativität selber, dort muss ich nicht coachen, die jungen Leute, sondern arbeiten mit anderen Materialien, Ideen haben, bereit sein zu experimentieren, dass sie auf ganz neue Arten kommen und nachher Erfolg haben damit. Das ist das Schönste.
Sie sind ja ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Sie haben mal den Preis Unternehmer des Jahres bekommen. Sie haben den Asphaltbeleg gemacht von der grössten Hängebrücke zu Europa, zu Dänemark. Wenn Sie jetzt, ich weiss, Frau Simon ist die Lebensberaterin, aber wir haben noch genau 2 Minuten. Wenn Sie von dem Erfolg oder das Erfolgsrezept würden in 3 Sätzen weitergeben, Herr Aeschlimann, was würden Sie den Leuten mit auf den Weg geben?
Vor allem den Jungen Mut haben, auszubrechen von vorgefassten Meinungen, zu experimentieren, Neues anzugehen und ganz klar zu bestimmen, Weg, Ziel und das konsequent durchzusetzen.
Frau Aeschlimann, jetzt sage ich Ihnen schon Frau Aeschlimann, Frau Simone.
Ja, also ich denke auch, das Ziel, dass sie den Fokus auf ein Ziel richten, das denke ich auch, das ist sehr, sehr wichtig.
Ist noch schwierig in dieser Welt, wie wir sie heute haben, oder? Wo man so viel kann?
Ja, aber eben, also Gefahr besteht eben, dass das Ziel eben vielleicht wahnsinnig weit vorne angesetzt ist, aber man kann sich eben auch Teilziel nehmen, Anfang Wochenziel, Monatsziel. Und dann ist es eben auch, dann macht es für alle machbar. Und Freunde in jeder Situation. Und wenn dann sich Erfolg einstellt, dann sich eben auch selber loben und sagen, jetzt habe ich das angefangen erreicht. Und dann wieder einen neuen Schritt, wieder ein neues Ziel formulieren. Und dann denke genau. Ich, es kann jeder Mensch erreichen. Wenn wir das Ziel erreichen, das bestimmt schon der Herrgott. Aber uns auf den Weg zu machen, da ist jede Person gefordert.
Es ist so, es sind verschiedene Komponenten und ich glaube, die Zwischenziele sind wahnsinnig wichtig. Und wenn man die Zwischenziele bearbeitet, muss das Endziel immer im Fokus stehen. Und da muss man auch bereit sein, sich anzupassen. Wenn es Hindernisse gibt, muss man die Hindernisse umgehen, aber geht wieder zurück auf den Weg, für das Ziel zu erreichen. Das ist etwas, was man im Militär lernt, in Führungsaufgaben. Man lernt das aber auch in Unternehmensschulungen und dann gibt es den Erfolg.
Mhm. Ja, das ist Schlusswort. Herzlichen Dank. Heinz Aeschlimann und Thierry Simone.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.